Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Das Geschenk der Berufung zum Priestertum, das steht über der heutigen und einigen weiteren Sendungen. Diesen Titel, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, haben wir uns nicht selber ausgedacht. Das Geschenk der Berufung zum Priestertum, so hieß eine kirchenrechtliche Tagung in Trier, von der wir hier berichten. Und dieser Tagungstitel, das Geschenk der Berufung zum Priestertum wiederum, dieser Titel entstammt den Eingangsworten eines römischen Dokuments vom 8. Dezember 2016, der lateinisch sogenannten Ratio Fundamentalis. So heißt die Grundordnung, die römische Grundordnung für die Ausbildung der Priester. Also den Namen müssen Sie sich merken, Ratio Fundamentalis, die römische Grundordnung für die Ausbildung der Priester. Genau darüber kam es in Trier in der vergangenen Woche vom 19. bis 21. Februar 2018 zu einem wirklich bemerkenswerten Austausch. Die Zukunft der Priesterausbildung, das Priesterbild, Priesterideal vielleicht sogar. Wie geht es weiter mit dem Priesternachwuchs, der Berufung, der Ausbildung? Eine brennende Frage. Und wenn jemand davon ein Lied zu singen weiß, dann ist es jemand, der direkt mit der Ausbildung von Priestern beauftragt ist und die gegenwärtigen Probleme dementsprechend gut kennt, wie zum Beispiel der Regens des Freiburger Priesterseminares, Dr. Christian Hess.
Eminenz, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank dafür, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Im ersten Moment war ich von der freundlichen Einladung von Herrn Professor Ohli etwas überrascht, auch wenn ich während meines Studiums eine ordentliche Grundausbildung in Ihrem Fach genießen durfte, würde ich mich selbst nicht unbedingt als Kirchenrechtler bezeichnen. Umgekehrt hält aber jeder, der zum Codex Juris Canonici greift, damit in gewisser Weise die ganze Bandbreite kirchlichen Lebens und Wirkens in Händen. So bin ich also kein Experte im Fach Kirchenrecht, aber bei Fragen der Priesterausbildung kommen mir gewisse Erfahrungen und Erkenntnisse in meiner Funktion als Ausbilder zugute. Vorab wenige methodische Anmerkungen. Ich wurde als, es wurde schon gesagt, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Regentenkonferenz eingeladen. Als Regens spreche ich viel und gerne mit meinen Kollegen, aber ich bin nicht deren Sprecher. Was ich in meinem Vortrag referiere, entspringt zwar auch dem kollegialen Reflexionsprozess der Regenten, stellt aber zugleich keine amtliche Positionierung dar, sondern ist als Diskussionsbeitrag auf dem Weg in die Zukunft unserer Priesterausbildung zu verstehen. Ja, Zukunft. Denn ich spreche sowohl über Herausforderungen als auch Chancen der Priesterausbildung. Über den permanenten Krisenmodus hinaus, in dem Teile unserer Kirche derzeit agieren, möchte ich nicht aus dem Blick verlieren, dass Priesterausbildung eine schöne Aufgabe ist, die Zukunft hat. So werde ich nun im Folgenden die aktuelle Situation der Priesterausbildung in Deutschland auf möglichst realistische Weise in den Blick nehmen. Ausgehend von dieser Analyse und von der neuen Ratio Fundamentalis benenne ich dann noch einige Desiderate, die mir für die Zukunft der Priesterausbildung bedenkenswert erscheinen. Mein Dank gilt schon vorab einem unserer Freiburger Priesterkandidaten, Herrn Tobias Herzog, der ebenfalls an dieser Tagung teilnimmt, über das Thema der menschlichen Reife seine Magisterarbeit verfasst hat und der zu diesem Vortrag einige wertvolle Impulse beigesteuert hat. Zwei Zahlenangaben der jüngeren Vergangenheit haben rund um die Priesterausbildung für Aufsehen gesorgt. In einem Interview mit der Zeitung seines Heimatbistums vor 2 Jahren stellte der Münsteraner Regens Hartmut Niehus fest, Zitat, wir sind quasi an der Nulllinie. Was schlicht und einfach nur eine nüchterne Beschreibung der Realität darstellte, führte zu lebhaften Reaktionen, die je nach kirchlichem Standpunkt sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Aber es ist noch zurückhaltend formuliert, wenn ich feststelle, unsere Ausbildungskommunitäten können die in der Regel recht großen Häuser schon längst nicht mehr füllen. Lebhaft waren auch die Reaktionen, als Erzbischof Carlos Wong, Sekretär der Vatikanischen Kleruskongregation, im vergangenen Jahr den französischen Bischöfen bei deren Vollversammlung in Lourdes empfahl, zu kleine Seminare aufzulösen. Als Mindestgröße nannte er eine Kommunität mit 17 Studenten. Ich habe keine Ahnung, wie er auf diese Zahl gekommen ist, aber weil nur die Hälfte der französischen Seminare diese Mindestgröße aufweisen kann, wurde es ganz schön lebhaft in Frankreich. Und auch hier in Deutschland wurde angeblich der eine oder andere Regens eindringlich gefragt, wie viele habt ihr denn noch? 17 Mann und ein Befehl? Ganz so direkt scheint es nicht zu sein. Die Zahlen wurden in der Zwischenzeit wieder relativiert, aber eines muss ich feststellen. Zwischen der Nulllinie und der 17 ist erfreulich viel Bewegung in die Diskussion gekommen. Gut so, denn es wurde hierfür höchste Zeit. Schauen wir zunächst ganz nüchtern auf die Zahlen. Dabei möchte ich vor allem den Zeitraum betrachten, den ich aus eigener Erfahrung überblicken kann. Als ich 1996 ins Priesterseminar eingetreten bin, haben mit mir bundesweit 182 Alumnen neu begonnen. 20 Jahre später sind wir im Herbst 2016 bei gerade noch 103 Neueintritten angelangt. Auch die bereits vorliegenden Zahlen für 2017 zeigen mit 87 Neuanfängern keinen Aufwärtstrend. Seit 1996 also ein Rückgang um mehr als 50%. Mehr als halbiert hat sich auch die Zahl der neu geweihten Diözesanpriester. Von 183 im Jahr 1996 auf gerade einmal noch 74 im vergangenen Jahr. Einen Rückgang gibt es auch in Österreich, haben dort im Jahr 2006 bei einer Gesamtzahl von 160 Kandidaten noch 36 Alumne neu begonnen, so waren es 2016 noch 20 Neueintritte bei insgesamt 129 Alumnen. Für die Schweiz war es mir nicht möglich, entsprechende Zahlen im Gesamtüberblick zu erhalten. Dort ist das von Kanton zu Kanton verschieden. Auf eine Ausdifferenzierung nach Diözesen, die zeigen würde, dass wir an vielen Orten der statistischen Nulllinie schon recht nahe kommen, möchte ich an dieser Stelle bewusst verzichten. Das wirkt dann schnell wie ein Blick auf die Fußball-Bundesliga und auf deren Tabelle, aber solche Vergleiche bringen uns nicht weiter. Denn im Gegensatz zur Bundesliga gibt es bei uns keine Aufstiegs- oder Abstiegsplätze. Wir sitzen alle in einem Boot bzw. im selben Kirchenschiff. Halten wir also als Zusammenfassung fest, sowohl die Zahl der Neueintritte als auch die Anzahl der jährlichen Priesterweihen haben sich in Deutschland im genannten Zeitraum mehr als halbiert. Eine positive Veränderung dieses Trends ist derzeit nicht in Sicht. Dies wirkt sich auch in der theologischen Hochschullandschaft aus. Bei der Tagung des katholisch-theologischen Fakultätentages in Wittenberg vor wenigen Wochen war zu hören, dass eine Reduzierung der Fakultäten von derzeit 19 auf bis zu 5 nicht ausgeschlossen sei. Diese Meldung wurde dann allerdings wenige Tage später von Seiten der Bildungskongregation dementiert. Ich beteilige mich nicht an entsprechenden Spekulationen. Klar ersichtlich ist für mich hingegen, die Zahl der Studierenden geht zurück. Die Herausforderungen werden nicht weniger. Mein Münchner Kollege Wolfgang Lehner hat in eindringlicher Weise die Gesellschaft beschrieben, aus der unsere Alumnen stammen. Diese, Zitat, ist auch die Welt, in die sie später als Priester gesandt werden. Ein Konglomerat aus Versatzstücken. Es gibt nicht mehr die Kirche, genauso wie es unser Land so nicht mehr gibt. Es wird nicht mehr die Pfarrei geben, so wie es auch die Katholiken nicht mehr gibt. Die Kirche wird dezentraler werden, in ihrer Gestalt abhängig von ihrem Ort. Zitat Ende.
Regens Dr. Christian Hess aus Freiburg im Breisgau. Also, es stehen Veränderungen an, das ist mittlerweile unbestreitbar. Wer jetzt aber glaubt, das wäre eine einmalige Situation in der Kirchengeschichte, der irrt gewaltig. Das belegte eindrucksvoll der Trierer Kirchenhistoriker Bernhard Schneider und er beeindruckte durch die Bank alle, muss man so sagen. Auch den Münsteraner Priester Thomas Frings, deutschlandweit bekannt seit 2016 durch sein Buch Aus Amen Ende, So kann ich nicht mehr Pfarrer sein.
Ein Highlight war der Vortrag von dem Professor Schneider, Kirchengeschichtler hier, der über die Priesterausbildung über die Jahrhunderte berichtet hat und das Priestersein, wie es sich dargestellt hat. Und das ist sehr erhellend und sehr beruhigend. Wenn man seine Geschichte kennt, beruhigt einen das und bewahrt vor hektischen Sprüngen. Ich fand das ungewöhnlich gut vorgetragen und tiefgründig erklärt.
Priesterbild und Priesterausbildung im Wandel. Ein Blick auf den neuzeitlichen deutschen Katholizismus. So war besagtes Referat von Professor Dr. Bernhard Schneider übertitelt. Worum es genau ging, das erläuterte Professor Schneider am Anfang seiner Ausführungen.
Art und Weise der Vorbereitung der Weihekandidaten sind vor allem, soweit es die äußere Form der Vermittlung von notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnissen betrifft, gänzlich dem historischen Wandel unterworfen. Ein solcher Wandel hat in der Kirchengeschichte schon mehrfach stattgefunden. Diese programmatische Aussage von Heinz Finger kann auch als Orientierungshilfe für meine Ausführungen heute Morgen dienen. Hinzufügen lässt sich, dass nicht nur die Priesterausbildung in dieser Form dem historischen Wandel unterworfen war, sondern auch das Priesterbild, das häufig oder immer mit einer solchen Ausbildung verbunden ist. Das Priesterbild als Konstruktion dessen, was ein Priester sein soll. Priesterbilder sind in diesem Sinne nicht Realbilder, nicht Abbildungen, wie Konrad Baumgartner das nennt, des Phänotyps Priester, also des Priesters, wie er jeweils in einer konkreten historischen Situation begegnet.
Historischer Wandel, den gab es also immer, auch und gerade was die Priesterausbildung betrifft. Und im historischen Wandel gab es dann dementsprechend immer wieder Besinnungen auf Unveränderliches, auf Wesentliches. So wie beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Wortmeldung von Paul Josef Kardinal Cordes, dem früheren Präsidenten des päpstlichen Rates Cor Unum, die Wortmeldung von Kardinal Cordes, das Weihesakrament, verbindliche Glaubensdaten auch für die Zeiten des Priestermangels, setzte genau hier an.
Gottes Weisung und ihre Deutung durch die Kirche hat jahrhundertelang alle pastorale Tätigkeit in Ortskirchen und Gemeinden ermöglicht und bestimmt. Seine Offenbarung ist auch heute maßgeblich für die Neufassung aller kirchlichen Dienste. Unsere Glaubensgemeinschaft will die Erlösung von Sünde und Tod wirken. So muss zur Bestimmung eines verlässlichen Fundaments für alle Neuentwürfe der Dienste zunächst die Rede von den biblischen Wurzeln des kirchlichen Amtes sein. Das Vatikanum II hat der Kirche Gottes Wort als Fundament der Theologie zurückgegeben. Es hat auch die Verse vom auserwählten Geschlecht und königlichen Priestertum, 1 Petrus 2, wieder entdeckt. Ja, sie werden in den verabschiedeten Konzilsdokumenten häufiger zitiert als alle anderen neutestamentlichen Aussagen. So prägt denn auch die Offenbarung vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen das nachkonziliare Kirchenverständnis. Alle Getauften sollen Gottes große Taten verkünden. Wenn auch alle gemeinsam in Pflicht genommen sind, so hält die Heilige Schrift doch andererseits an einer klaren Differenzierung für die verschiedenen kirchlichen Verantwortungen fest. Diese deutet schon ein unterschiedlicher Wortgebrauch an, wie ihn die urchristlichen Schriften für die Bezeichnungen der anfallenden Dienste verwenden. Während allen Kirchengliedern mit dem griechischen Wort pempein eine gemeinsame Sendung zugesprochen wird, wählt die Heilige Schrift für die mit dem besonderen Auftrag verbundene Bestellung das griechische Wort apostelein, das heißt mit begründeter Vollmacht aussenden. Das Wort findet sich etwa nach der Wahl der 12 im Munde Jesu. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen, Matthäus 10. Der Herr überträgt eine Aufgabe, die mit einer besonderen Zuständigkeit verbunden ist. Diese auffällige Differenzierung legt nahe, dass die so Gesandten ein spezifisches Kriterium qualifiziert. Welche Auskunft geben dazu die heiligen Texte näher hin? Dass Jesus während seiner öffentlichen Tätigkeit eine Schar von Anhängern um sich sammelte, ist in der Bibelwissenschaft unbestritten. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass die Gefolgschaft des Jesus von Nazareth nicht nach rabbinischem Vorbild entstand. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis begründet sich bei Jesus nicht durch die Initiative des Schülers. Es ist der Herr, der mit seiner Autorität in die Nachfolge beruft. Markus 1. Der Berufene wird ferner nicht aufgenommen in die akademische Welt theoretischer Gelehrsamkeit, wie es beim rabbinischen Lehrhaus der Fall war. Vielmehr ruft der Menschensohn hinein in eine unsichere Wanderschaft, auf der man Jesu gefährliches Schicksal teilen muss. Matthäus 8. Nach langen Diskussionen hat sich die Bibelwissenschaft dazu durchgerungen, alle zeitgenössischen Schülermodelle für Jesu Anhängerschaft zu verwerfen. Letztlich bleibt Jesus inkommensurabel und passt in keine religionsphänomenologische oder religionsgeschichtliche Kategorie. Völlig zu Recht gesteht ihm darum die neuere Diskussion eine Vollmacht zu, die sie als messianisch bezeichnet. Die meisten Exegeten sprechen sich dafür aus, dass Jesus von Nazareth noch vor seinem Tod einen inneren Kreis unter denen auswählte, die ihm nachfolgten. Ihm gehörten 12 seiner Jünger an. Diese 12 waren mit ihm gewandert, hatten seine Lehre gehört und wurden von ihm geformt. Nach dem Zeugnis der 3 synoptischen Evangelium fügte Jesus diese 12 schließlich seinem eigenen Auftrag ein, die Ankunft des Reiches Gottes auszurufen, Markus 6. Lukas versichert, dass sie darum eine Sonderstellung und einen spezifischen Vorrang hatten. Wer euch hört, hört mich. Wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Hier liegt ein für diese Gruppe fortdauernder, nicht nur punktueller Auftrag vor. Jesus selbst bildete demnach einen kleinen Stab mit besonderer Verantwortung. Was die Kirche später Amt nennt, ist folglich nicht ihre eigene Erfindung. Der Evangelist Markus etwa hält fest, dass Jesu Macht die 12 schuf. Jesus übt mit neuer Namensgebung ein Herr- und Vaterrecht aus. Markus 3. Bei der Bestellung dieses Kreises bewegt Jesus offenbar eine heilsgeschichtliche Absicht. Die 12-Zahl nimmt Maß an den 12 Stämmen Israels. Jahwes Heilszusage an das auserwählte Volk tritt in seine Verwirklichung. Diese Apostelbestellung durch den historischen Jesus muss man für die Zeit nach seiner Auferstehung eine neue Dimension beimessen. Bei einem möglicherweise ursprünglich befristeten Auftrag wird nach Ostern für die Gruppe der 12 eine Sonderverantwortung, die auf Dauer gilt. Ohne Frage hat wenigstens die nachösterliche Gemeinde Jesu Aussendungsreden einen überzeitlichen eschatologischen Horizont gegeben. Im Wort des Auferstandenen findet sich dann eine spezifische Vollmacht, direkt angesprochen mit dem Wort Exousia. In ihr tritt zunächst Jesu souveräne Würde und Allmacht hervor. Mir ist alle Gewalt gegeben. Auf sie gestützt weist er die Seinen endgültig in ihren vollmächtigen Dienst ein. Macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Ich bin bei euch. Diese Mission ist einerseits undenkbar ohne das Osterereignis. Andererseits besteht zwischen den Sendungslogien des irdischen Jesus und den Vollmachtsworten des Auferstandenen keine unüberbrückbare Zäsur.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb mit einem Blick auf die kirchenrechtliche Tagung Das Geschenk der Berufung zum Priestertum vom 19. bis 21. Februar 2018 in Trier. Eben haben wir Kardinal Cordes gehört mit einigen Auszügen aus seinem Referat, das Weihesakrament verbindliche Glaubensdaten auch für Zeiten des Priestermangels. Am Rande der Tagung hatte ich Gelegenheit, mit Paul Josef Kardinal Cordes zu sprechen. Tag 2 der kirchenrechtlichen Tagung, das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Kardinal Cordes, was nehmen Sie heute schon mit?
Zunächst mal muss ich sagen, es hat mich sehr gefreut, dass die Kirchenrechtler, die Kanonisten im deutschsprachigen Raum sich mit dieser Thematik befassen. Die Frage der Ausbildung zum priesterlichen Dienst ist ja sehr verbunden mit dem Bild, was die Priester in der Kirche, in der Gesellschaft abgeben. Und da gibt es eine Menge Akzente zu setzen, Dinge, die wichtig sind, aber nicht so gesehen werden, wieder herauszustellen. Es gibt Probleme, die man möglichst beseitigen muss. Ich bin sehr froh, dass dieses Thema gekommen ist. Ich bin sehr dankbar, dass die Professoren der Theologie sich damit befassen. Und ich muss sagen, es war schon sehr informativ. Ich denke gerade an einen Vortrag von heute Morgen über die Geschichte der Ausbildung der Priester, die verschiedenen Weisen, in denen Priester vorbereitet wurden auf das Amt. Ich habe davon sehr viel mitgenommen. Also wir müssen dem lieben Gott dankbar sein, dass er sowas macht, dass er den Professoren der Theologie eine solche Sensibilität gibt. Und der Kreis der Zuhörer ist ja auch relativ groß, sodass man sich ja hoffen kann, dass von der Zusammenkunft dann auch etwas an Bewegung in diese schwierige Frage der Ausbildung der Priester und dem Gewinnen von Priesterberufen, dass für diese Problematik etwas Positives sich verändert.
Sie, Kardinal Cordes, haben das Eröffnungsreferat gehalten, wie man es von Ihnen gewohnt ist, sehr pointiert, ein klarer Standpunkt auch. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie sich auch wünschen, dass etwas in Bewegung kommt, etwas Positives, was wäre das für Sie?
Mir scheint das Wichtigste zu sein, das ist jetzt vielleicht abstrakt gedacht, aber im Letzten, ich habe das ja auch in der Schlussbemerkung dann meines Referats zu sagen versucht. Es geht um Vertiefung des Glaubens. Es geht um ein neues Bewusstwerden, dass Kirche nur heil wirken kann von Gott her. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir in der Gesellschaft präsent sein müssen und wollen und auch die Fragen der Gesellschaft zu beantworten haben. Das heißt also, den Armen zu helfen, Gerechtigkeit zu schaffen für eine naturgemäße Ökologie zu kämpfen. All diese Dinge sind sehr wichtig. All diese Dinge, die die Gesellschaft versteht und mit denen wir uns auch als Kirche zunehmend beschäftigen. Aber wenn Heil gewirkt werden soll, was Sünde und Leid und ewigen Tod überwindet, dann geht das nur von Gott her. Und von daher habe ich auch klarzumachen versucht, dass auch der priesterliche Dienst, das Amt in der Kirche, ja eigentlich nur gelingen kann, wenn die Dienstträger und die ganze Kirche sich bewusst sind, wir müssen Gott verbunden leben, wir müssen Gott verbunden verkündigen. Gott muss sozusagen immer bei uns im Hinterkopf dabei sein. Es gab einen großen Mystiker, Meister Eckhart, der hat mit dramatischen Sätzen gesagt, er hat schon im 14. Jahrhundert gelebt, aber er ist immer noch sehr, sehr wichtig fürs Denken der Menschen, für unser Empfinden. Er hat die Leute kritisiert, bei denen Gott nur eine Vokabel ist. Und er hat davon gesprochen, dass wir den Durst Gottes haben müssen. Den Durst Gottes. Und er sagt, wenn jemand Durst hat, dann wird er durch nichts zufriedengestellt als durch den Trank. Und so müssen wir Hunger haben nach Gott oder Durst haben nach Gott. Und das ist dasjenige, was mir auf der Seele brennt und was ich für wichtig halte, das also bei mir selbst zu wecken und in der Kirche, in den kirchlichen Kreisen, unter den Amtsträgern der Kirche und in der Gesellschaft.
Wie kann so etwas, dieses Wachhalten des Hungers nach Gott, des Dürstens, danach bei so etwas wie Priesterausbildung zum Beispiel denn Realität werden? Wenn ich mir vorstelle, ich bin den ganzen Tag im Seminar, ich höre den Tag über Vorlesungen, ich bin von früh bis spät damit beschäftigt. Ist es realistisch, wenn man ein solches, jetzt komme ich wieder mit dem viel zitierten Wort des Ideals, wenn man das so auch an die Priesterausbildung ansetzt?
Einmal haben wir ja Gott sei Dank im Heiligen Geist einen Advokaten für diese Sache. Es ist gar nicht so sehr unsere Leistung, sondern es ist das Sensibelwerden auf den Geist Gottes, den wir durch die Taufe empfangen haben in uns. Dann geht es darum, glaube ich, zu lernen, die Erfahrungen des Alltags, das, was uns im Leben passiert, an Gutem und Schönen, auf Gott hin zu denken. Das ist eine, ich glaube, das kann man lernen. Ich war früher mal in einer Priestergemeinschaft, da haben wir die Franzosen machten das zuerst, die Revision de Vie gemacht. Das heißt also eine Lebensbetrachtung. Man kann natürlich in den Alltag hineinleben und sich mit immer neuen Dingen vollstopfen und immer wieder was suchen, wenn man merkt, man ist nicht angefüllt. Es gibt diesen, um etwas Lustiges mal zu sagen, diesen Satz im Berliner Dialekt, da sagt einer zum anderen, Mensch je in dir. Und dann atmet, antwortet der Berliner, weig schon, ist auch nicht los. Man kann also seine innere Leere gelegentlich spüren und betäuben. Aber man kann ihr auch nachgehen und man kann im Kreis von Gleichgesinnten, von Glaubensbrüdern und Schwestern nachdenken über das eigene Leben und so sozusagen Gott hinter den Kulissen entdecken. Dafür brauche ich Zeit, dafür brauche ich Gelegenheit. Und was natürlich noch wichtiger ist, dem Leben der Heiligen nachgehen. Sehen, wie sie Gott gesucht haben und ihren Zeugnissen nachgehen. Und dann am allerwichtigsten natürlich die Heilige Schrift befragen. Das heißt also, dass die Dinge, die mir als Seminarist aufgetragen sind, dass ich sie in die Perspektive Gottes rücke, dass also mein eigener Hunger mich dahin treibt, Gott darin zu suchen. Ich kann Exegese machen, auch ohne, dass ich mich mit dem lieben Gott beschäftige. Im Jakobusbrief steht, auch die Dämonen wissen um Gott und sie zittern. Das heißt also, mein Hunger nach Gott muss nicht unbedingt in eine liebende Beziehung gewendet werden. Aber wenn ich selber gläubig bin, wenn ich betend Gott darum anflehe, wenn ich Glaubensbrüder und Schwestern habe, die mir helfen, dann kann ich in meinem Leben das Wirken Gottes entdecken.
Paul Josef Kardinal Cordes, abschließend noch eine persönliche Frage. Was bedeutet Ihnen Ihr Priestertum, Ihr Priestersein?
Ich war mir vor dem Abitur zunächst sehr unsicher, ob ich den Weg zum priesterlichen Dienst antreten sollte oder nicht. Wir hatten einen sehr guten Religionslehrer, der uns alle verrückt gemacht hat und uns nahelegte, Priester zu werden. Und als ich dann das Abitur hatte, habe ich gedacht, wer beruft dich jetzt, Gott oder der Religionslehrer? Und dann wollte ich sozusagen erstmal prüfen, habe erstmal Medizin studiert, ein Jahr lang. um sicher zu werden, dass das für mich der richtige Weg war. Aber was mir immer schon gefallen hat, war, über Gott zu sprechen. Wenn ich so zurückdenke, auch an Gespräche mit Kommilitonen und so, wenn das Thema irgendwie darauf kam, dass es Gott gibt oder dass er in unserem Leben ist, dann hat mich das zufrieden gemacht. Und ich habe auch manchmal versucht, im Gespräch dahin zu führen. Dieser Wunsch, dieser Drang, Gott hineinzutragen zu den Menschen, in die Gesellschaft, in die Kirche, das ist dasjenige, was mir meinen Dienst als Priester am meisten erfüllt. Wunderschön ist es dann, wenn man gelegentlich ein Echo bekommt. Ich habe eben ja schon gesagt, dass ich mal Medizin studiert habe, habe ich ein Krankenpflegepraktikum gemacht und so weiter. Und dann gab es einen Kranken, der in einer sehr schwierigen Situation, der war in einer Grube unter die Steine gekommen und man hatte ihm dann also wirklich mit einer schwierigen Operation das Leben gerettet und den habe ich hinterher sehr viel gepflegt und den traf ich nach einem halben Jahr später wieder im Autobus. Und der war von einer solchen Dankbarkeit und von einer solchen Freude, dass wir uns wiedersahen. Und genau solche Freude, die kann man erleben, wenn man jemandem, ja, den Weg zu Gott gezeigt hat, jemanden vielleicht etwas näher an Gott herangebracht hat. Das ist eigentlich dasjenige, was ja das innere Leben erfüllt, was mich treibt und was mich zufriedenstellt. Von daher, ich habe was dagegen, wenn man sagt, Priesterdienst, Opferdienst, Priesterleben, Opferleben. Wir tun das nicht, weil wir opfern müssen. Das tut keiner. Oder vielleicht einige Heroen tun das. Aber man kann also wirklich sagen, die Erfüllung oder das Echo, was man beim anderen wecken kann durch die Verkündigung des Wortes Gottes, durch die Spendung der Sakramente, dieses Echo macht einen selber wirklich dann sehr zufrieden.
Sagt Kardinal Cordes und blickt entschlossen, mahnend, aber durchaus zuversichtlich in die Zukunft. Das ist ja gerade in solchen Zeiten des Wandels nicht so selbstverständlich. Da verklärt man gern mal die Vergangenheit und denkt sich, früher, da war das alles besser in ruhigeren Fahrwassern. Da herrschte Zuverlässigkeit. Seit dem Konzil von Trient gibt es so eine durchgängige, stabile Linie, was das Priesterbild betrifft, was die Priesterausbildung betrifft. Dass das nicht ganz so einheitlich war und dass es da durchaus drunter und drüber übergehen konnte, das bewies eine Geschichtsstunde der besonderen Art des Trierer Kirchenhistorikers Professor Bernhard Schneider. Priesterbild und Priesterausbildung im Wandel, ein Blick auf den neuzeitlichen deutschen Katholizismus.
Ich beginne, wie angekündigt, mit dem Trienter Konzil und einem ersten Blick auf die vorkonziliare Situation, denn sie setzt das Maß dafür, was das Konzil in Angriff zu nehmen hat. Vor dem Konzil von Trient, also in der mittelalterlichen Kirche, gab es kein Leitbild eines Priesters, hat Hubert Jedin einmal formuliert. Und er meint damit, dass es keine bildhafte Umschreibung priesterlichen Tuns gab, die gewissermaßen normativen Standard hat und über das hinausgeht, was eine einfache Beschreibung der verschiedenen priesterlichen Tätigkeiten darstellt. Wichtiger war die Darstellung des gegliederten kirchlichen Amtes, des, was Sie hier abgebildet sehen in einer Darstellung aus der Zeit um 1520, beginnend eben vom Papst bis hinten am Ende zu den Benediktinern und Bettelordensmönchen, die gegliederte Kirche, der Stand des Klerus, das war die Leiterscheinung, unter der man eben hier in der Gesellschaft, auch des Spätmittelalters, die Priester auch einsortiert hat. Das Priesteramt dieser Periode ist zudem nicht zu verwechseln mit einem Seelsorgeamt. Wobei wir über den Begriff des Seelsorger, Herr Kardinal, Sie haben es gestern angesprochen, intensiv durchaus nachdenken dürfen. Die Cura Animarum wird dann erst zu einem entscheidenden Zielpunkt des Trienter Konzils werden, dass die seelsorgliche Verpflichtung bestimmter kirchlicher Ämter eben normativ festschreibt. Es gab vorher keine notwendige Verbindung zwischen Priestertum und pastoraler Verpflichtung. Das ist ganz wichtig zu beachten. Ein Domaltarist, der hier im Dom von einem schmalen Einkommen als Altarist gelebt hat, der hatte keine seelsorgliche Verpflichtung. Der hat seine Messe zu halten und damit war gut. Das müssen wir uns, wie gesagt, immer wieder in Erinnerung rufen. Genauso wie wir uns Erinnerung rufen müssen, dass der Zugang zum Priestertum keineswegs an eine universitäre Ausbildung gebunden war. Es gab zwar eine sehr begrenzte Akademisierung des Klerus im 15. Jahrhundert, das Gros der Priester hat aber sein Handwerk in einer Lehre bei einem anderen Priester gemacht. Also es ist eine kleine Elite nur, eine wirklich winzige Elite, die ein abgeschlossenes Theologiestudium mitbrachte. Und die gingen in der Regel nicht, wie wir sagen würden, in die Pfarrseelsorge. Das waren die Spezialisten in den diözesanen Verwaltungen oder eben diejenigen, die dann wiederum in die Universitätskarriere gingen. Das ist der ganz grob skizzierte Hintergrund, der das Konzil von Trient dazu veranlasst hat, sich mit dieser Problematik näher zu befassen. Zumal diese Problematik augenscheinlich auch zu den Erfolgen der Reformation nicht unwesentlich beigetragen hat. Hubert Jedin formuliert die dem Konzil aufgegebene Problemlage so. Es gab viel zu viele Priester, viel mehr als die Seelsorge es erforderte, aber viel zu wenige, die für sie unumgänglichen Qualitäten besaßen. Zitat Ende. Das Trienter Konzil hat ganz am Ende seiner Beratungen im Jahr 1563 erst sich intensiver mit dem Priesteramt, der Seelsorge und den Erfordernissen für ein Seelsorgeamt beschäftigt. Es hat dabei selbst kein elaboriertes Priesterideal entworfen, sondern sich zum einen auf die Klärung der dogmatischen Fragen, was das Weihepriestertum angeht, beschränkt. Und hier vor allen Dingen den Akzent gelegt auf die wiederum Kontrastierung, auch das klang gestern bereits an bei Ihnen, Herr Kardinal, auf die Kontrastierung zur lutherischen Umschreibung der Funktion in der Verkündigung des Wortes, also die Konzentration des Priestertums als Weihepriestertum auf den Vollzug des Messopfers. Das ist für das Konzil und die ganze nachtridentinische Entwicklung der herausragende Bezugspunkt in der Definition dessen, was ein Priester ist. Er ist derjenige, der amtlich dazu bestellt ist, das Messopfer zu vollziehen. Die zweite Fluchtebene der Diskussion ist die Seelsorgereform. In der Tat geht es um die Cura Animarum. Und das ist wichtig, dass dieses Konzil gerade darin einen Schwerpunkt hatte, weil eben zu erkennen war, dass Seelsorge viel zu wenig bisher im Blick gewesen war. Aus dieser Seelsorgsorientierung heraus entwickelt man dann indirekt doch ein Priesterbild. Und zwar das Priesterbild, das in der Sessio 23 im Klerusdekret die Reformation festgehalten wird, ist das Bild vom guten Hirten. Gemeint ist der Hirt, der seine Schafe kennt, sie führt und mit Liebe umsorgt. Näher entfaltet, theologisch durchbuchstabiert, biblisch grundiert wird dieses Bild allerdings vom Konzil in diesem recht schmalen Text nicht. Im Zentrum steht mit dem Bild, ich wiederhole mich, die Ausrichtung auch des priesterlichen Dienstes nun auf die Seelsorge. Deshalb verlangt das Konzil auch die entsprechenden Qualifikationen für die Kandidaten. Und es verlangt die Residenz der Amtsinhaber vor Ort. Das musste wieder neu eingeschärft werden, weil durch die bekannte Tatsache, dass man mehrere Pfründe innehaben konnte, man zugleich eben Pfarrer in Koblenz, Pfarrer in Brüm und dann auch noch Pfarrer irgendwo im Trierer Beritz sein konnte. All das ist, sofern man nicht heilig ist, kaum in einer Person zu lösen. Das Problem der Pfründenkumulation war eines der ganz großen, herausragenden Probleme. Nur in diesem Kontext ist jetzt zu verorten, was das Konzil von Trient im Rahmen dieser Klerusreform über die Ausbildung des Klerus zum sogenannten Seminar aussagt, das berühmte Seminardekret des Trienter Konzils. Erst gegen Ende des Konzils setzt sich nämlich die Erkenntnis durch, dass die bisherigen Zugänge zum Priestertum nicht für genügend qualifiziertes Personal sorgen. Man sucht also nach neuen Zugangsmöglichkeiten. Dafür findet sich im Konzilstext die zwei Bezeichnungen. Einmal die Bezeichnung Seminar, was so viel wie übersetzt Pflanzschule heißt, also eher ein gärtnerischer Begriff, ein landwirtschaftlicher Begriff, die Pflanzschule, das Seminar, oder Synonym Kolleg. Das ist ein Begriff, der gut etabliert war im universitären Bereich des Mittelalters. Ziel war es mit dieser neuen Einrichtung, die dem Diözesanbischof unterstehen sollte, eben eine neue Zugangsmöglichkeit für eine bestimmte Anzahl, ich zitiere, an Jungen der Stadt und der Diözese zu schaffen, die in einem Kolleg zu verpflegen, religiös zu erziehen und in den kirchlichen Lehren zu unterrichten war. Aufnahmefähig waren Jungen ab dem 12. Lebensjahr, die bereits lesen und schreiben konnten und aus einer legitimen Ehe stammten. Besonders gerichtet war das Angebot an Söhne armer Leute, explizit so im Text festgehalten, also damit an junge Männer, junge Menschen, Jungen, die sich keinen Universitätsbesuch leisten konnten. Insofern war die Gründung, die Gründung von Diözesanseminaren in allererster Linie ein Akt der karitativen Diakonie. Theologische Inhalte waren im Stoffplan, den das Konzil hier beschreibt, nur in ganz basaler Weise vorgegeben. Und das auch nur als auswendig zu lernender Stoff. Ediskere heißt es ausdrücklich. Die Heilige Schrift, die kirchlichen Bücher, die Predigten der Heiligen. Seelsorge scheint auf, wiederum als auswendig zu erlernende rituelle Praxis. Das theologische Anforderungsprofil kann nur als äußerst bescheiden umschrieben werden. Halten wir fest, und das ist wichtig auch für die anderen Kapitel, es ging um eine zusätzliche qualifizierte Ausbildungsmöglichkeit und nicht darum, das Priesterseminar an die Stelle der Universitätsausbildung treten zu lassen. Mit dem Seminardekret war im Übrigen auch nicht vorgeschrieben, dass alle zukünftigen Priester dort zu leben hatten, sondern es war eben für eine begrenzte Anzahl von Jungen eben eine zusätzliche Möglichkeit.
Soweit ein erster Einblick in die Geschichte der Priesterausbildung und der Priesterbilder. Seit dem Konzil von Trient gibt es noch einiges in Erfahrung zu bringen. Für heute soll es das erst einmal gewesen sein mit diesem ersten Eindruck von der Tagung Das Geschenk der Berufung zum Priestertum in Trier vom 19. bis 21. Februar 2018. Natürlich hören wir davon noch einiges hier. Grundsätzliche Gedanken von Kardinal Paul Josef Cordes, diesem geschichtlichen Überblick von Bernhard Schneider, einem viel diskutierten Vorschlag zweier prominenter Theologen angesichts des gegenwärtigen Priestermangels, der persönlichen Erfahrung eines Priesters und vieles, vieles mehr in den nächsten Tagen an dieser Stelle. Für heute sagt Ihnen Danke fürs Dabeisein und wünscht Gottes Segen, Ihr Gregor Dornis. Und zum Schluss noch einmal zurück an den Anfang zur Ratio Fundamentalis der römischen Grundordnung für die Ausbildung der Priester. Und da ist in der neuen Ratio Fundamentalis von 2016 ausdrücklich vom Geschenk der Berufung zum Priestertum die Rede. Darauf hat der Gastgeber der kirchenrechtlichen Tagung in Trier, Professor Christoph Ohli, am Schluss der Tagung auch nochmal hingewiesen.
Das Priestertum als ein Geschenk des Herrn für seine Kirche und haben den Mut aufgebracht, positiv über dieses Geschenk zu sprechen. Und das ist etwas, was ich aus dieser Tagung gerne selbst mitnehme, aber auch Ihnen ans Herz legen möchte, dass wir den Mut haben, von dem, was der Herr seiner Kirche dort schenkt, positiv zu sprechen, weil es uns gegeben ist. Es ist Geschenk, nicht selbst gemacht. Zweitens haben wir viele Herausforderungen für dieses Geschenk verbalisieren müssen und dabei auch immer wieder festgestellt, dass dieses Geschenk in eine konkrete Realität hineingestellt ist. Eine Realität, die aber Herausforderung ist, nicht allein Last, sondern Herausforderung, die es immer gegeben hat, allerdings unter sehr unterschiedlichen zeitgenössischen Kontexten. Und ein dritter Gedanke, dass wir doch einzelne Tendenzen haben in diesen drei Tagen entdecken können, an denen es weiterzuarbeiten gilt. Tendenzen, die uns in den nächsten Monaten, Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten begleiten werden im Blick auf die Frage der Ausbildung von Menschen, die den Ruf Gottes gehört haben, um sich ihm ganz zu übereignen. Wir haben dabei gesehen, wir können hier nicht alles ansprechen. Wir wissen auch nicht alles. Aber wir sind doch offensichtlich tatkräftig bereit, herauszugehen und daran zu arbeiten. Und das würde ich dann gerne in diesen dritten Begriff des Missionarischen wirklich setzen, der uns durch diese Tage hindurch begleitet hat.